Willkommen zu Hexen, Teufel und Kanonen, unserem Podcast über eine Zeit, in der Europa brannte, der 30-jährige Krieg. Ich bin Markus, Podcaster mit einer Schwäche für Geschichte und gute Geschichten. Und mir gegenüber sitzt heute jemand, der sich ganz tief in diese Epoche eingearbeitet hat. Hallo Matthias.
Hallo Markus und hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ich bin Matthias, geschichtsverliebt und vielleicht sogar ein bisschen besessen von der frühen Neuzeit, der Epoche um den 30-jährigen Krieg. Und ich bin auch Autor und schreibe gerade eine historische Thriller-Serie, die eben in den Anfängen des 30-jährigen Kriegs spielt.
Warum hast du dich genau für diese Epoche ausgesucht? Ich meine, Geschichte bietet ja eigentlich ganz extrem viel, aber du hast dich jetzt genau für das 17. Jahrhundert entschieden. Was war denn da der Grund oder die Gründe?
Ja, also schon seit längerer Zeit, seit über 10 Jahren, fasziniert mich diese Zeit. Es hat mich immer neugieriger gemacht und es fing an mit einem Buch, ein Sachbuch, das ich über Hexenverfolgung in Franken gelesen habe. Und Markus, was da drin stand, das ist unglaublich. Okay. Und das hat mich neugierig gemacht. Und dazu kommt auch noch eine geografische und eine zeitliche Nähe. Also es ging da um Hexenverfolgung in Bamberg und in Würzburg. Das waren in Europa so die Hochburgen der Hexenverfolgung. Und es gab den Hexenofen in Gerolzhofen bei Schweinfurt. Okay. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast.
Nee.
Es gab einen Hexenofen in Zeil am Main bei Bamberg. Und weil einfach so viele Hexen verurteilt wurden, dass die mit einem normalen Scheiterhaufen gar nicht mehr nachgekommen sind.
Das hört sich jetzt fast an wie eine Geschichte aus dem Dritten Reich. Also Menschenöfen kennen wir irgendwie aus einer ganz anderen Epoche.
Ja, also eine ganz traurige Sache tatsächlich. Das wurde schon angewandt. Diese Menschenöfen wurden schon von den von der Obrigkeit im 17. Jahrhundert benutzt. Und der Hintergrund war der, dass Brennholz knapp war. Damals war ja Holz das Hauptmaterial für alles Mögliche.
Alles, Baumaterial.
Baumaterial, ja, Brücken, Werkzeuge, Fuhrwerke und natürlich auch als Brennholz. Und auf einen Scheiterhaufen, wenn ein Mensch verbrannt wurde, dann war sehr viel Brennholz nötig, denn die scheinbare Hexe musste vollständig verbrannt sein. Und weil sollten keine Überreste übrig bleiben, damit die nicht noch nachträglich beerdigt werden kann.
Also was, die Hexe, verrückter Gedankengang, ne?
Es ist wirklich nur krankhaft.
Ja.
Und mit den Hexenofen hat man zum einen Brennholz gespart. Und zum anderen konnte man natürlich dann auch mehrere Hexen nacheinander verbrennen. Das ist wirklich eines der traurigsten Kapitel unserer Geschichte, meine ich. Und vorher zu den Scheiterhaufen noch dazu zu sagen, was ich hochinteressant finde, die Verbrennungen fanden öffentlich statt, auch teilweise in den Städten. Bamberg, Würzburg und dann ausgelagert vor die Stadt. Und das waren ja so kleine Volksfeste. Die Leute sind da gerne hingegangen, solange sie nicht selbst betroffen waren. Und es gibt Dokumente, in denen dann die Bevölkerung aufgefordert wurde, doch bitte Brennholz mitzubringen. Also wirklich, das ist wirklich extrem sarkastisch und eine ganz üble Geschichte. Und ja, und so kam ich über die Hexenverbrennung immer tiefer in das Thema rein. Und das öffnete mir ein Tor in eine wirklich düstere Welt. Denn diese Hexenverfolgung war ja nur wirklich ein einzelnes Thema. Es kam noch dazu Krankheiten und Seuchen in dieser Zeit. Also Typhus, Pocken, Ruhr, Syphilis, vor allem aber die Pest. Die Pest ist immer wieder, auch hier bei uns in der Gegend, immer punktuell aufgetaucht. Es gab keine Impfung natürlich nicht. Es gab keine Medikamente dagegen. Es war als eine Strafe Gottes angesehen oder als Teufelswerk, wo immer wieder auch die Hexen, hier kommen wieder die Hexen ins Spiel, die Hexen dahinter vermutet wurden. Und es gab dann weiterhin gab es dann auch noch die Folter als legitimes Mittel um für die Wahrheitsfindung. Heute wissen wir, dass das ein kompletter Schwachsinn war. Unter der Folter gesteht man wahrscheinlich alles, was der Gegenüber.
Nur damit es aufhört,
ja. Ja,
Aber verrückt, es reicht bis in unsere Zeit. Also ist ja nicht so, dass wir heute komplett ohne Folter wären. Ne? Also es gibt's auf der Welt nach wie vor, wo solche Sachen und auch das in der Öffentlichkeit, dass solche Bestrafungen stattfinden, gibt's nach wie vor, zum Glück nicht mehr bei uns in Deutschland, in Europa, aber auf der Welt gibt's es immer noch.
Leider. Und damals kam noch eine Sache dazu, die kleine Eiszeit.
Oh, noch nie was von gehört.
Ja, das ist also eine Klimaabkühlung. Mhm. Und das ging über einen relativ langen Zeitraum, etwa 500 Jahre. Mhm. Fing schon etwa 300 Jahre vor der Epoche 30-jähriger Krieg an. Mhm. Und hat dann noch etwa 150 bis 200 Jahre weiter angedauert. Aber in der Zeit von 1570 bis 1700 war die kälteste Zeit.
Mhm. Und das bedeutet, wie muss ich mir das vorstellen? Also wir nehmen jetzt heute an einem Tag auf, wo, glaube ich, 27 Grad gemeldet wurde. werfen mal das Kopfkino für uns alle an. Wie waren damals die klimatischen Bedingungen vor 400 Jahren?
Also im Juni 1618 hätten sie sich wahrscheinlich über das Wetter hier gefreut. Aha. Und tatsächlich war es so, dass es sehr lange eiskalte Winter gab, verregnete, kalte, stürmische Sommer.
Okay.
Teilweise wurde Frost und Schneefall sogar im Mai, sogar noch im Juni dokumentiert. Und das Problem war natürlich, die Saat war ausgebracht und die Saat ist erfroren. Mhm. Es gab also wenig Ernte oder gar keine Ernte. Das führte zu Hungersnot, zu Hungerstod, auch zu Kältetod. Es war also wirklich eine dramatische Zeit. Und auch hier wieder der Querverweis, wer wird dahinter vermutet?
Mhm, wieder.
Natürlich wieder die Hexen.
Mhm, okay.
Man hat den Menschen ging es wirklich schlecht. Man hat nach Erklärungen gesucht.
Ja.
Und da war die Hexe oder Frauen, es waren ja zu 80% Frauen, die verbrannt wurden, die waren einfaches Opfer und eine einfache Erklärung.
Mhm, Ja, und als ob das nicht alles schon genug wäre, ist dann auch noch ein Krieg über Europa hereingebrochen, nämlich der 30-jährige Krieg.
Ganz genau. Ja. Also das war wirklich, die haben es wirklich dicke abgekriegt. Im Sommer 1618 ging das los in Prag und hat sich dann wirklich ausgebreitet über ganz Deutschland, über die Grenzen hinaus auch. Und zu all dem Elend, dem die Menschen damals ausgesetzt waren, kam natürlich dann noch dazu Plünderung, Brandschatzung, Verfolgung, Massaker. Und es wurden dann die Ernten, die schon sowieso gering waren, wurden oft noch verbrannt, Land wurde verwüstet. Es war vor allem für die Bevölkerung, vor allem auch auf dem Land, also für die Bauern, war das wirklich eine Katastrophe.
Okay, verrückt. Ja, jetzt hast du aber von zwei Gründen gesprochen. Also zum einen hast du jetzt über die Hexen gesprochen, über das Ganze, wie es so war. Das hat dich fasziniert. Und dann hast du aber noch einen Grund genannt.
Genau. Also der zweite Grund ist einfach der, dass die Zeit an sich schon ein Thriller ist.
Mhm.
Das ist, wenn wir das uns heute anhören, dann es hört sich an wie Fiktion, aber es war damals Wirklichkeit. Und es ist einfach, die Zeit, die hat alles, was ein packender Thriller braucht. Es sind blutige Schlachten dabei, dunkle Geheimnisse, aber auch Menschen, die trotz alledem nicht aufgeben.
Mhm.
Und Überleben bedeutete damals oft Lügen, Fliehen, Schweigen oder sogar Töten.
Mhm.
Es war eine Zeit, in der die Welt einfach auseinandergebrochen ist. Und diese historische, erschreckende, authentische Welt, die habe ich mir einfach zunutze gemacht in meinem Dreiteiler. Die Menschen hatten den Verstand verloren. Und das ist für mich die perfekte Bühne für meine Serie.
Mhm. Das glaube ich. Gib dir nochmal so ein Stichwort, was ich so aufgeschnappt habe. Du hast jetzt gerade gesagt, die Menschen mussten eben lügen, fliehen und teilweise auch töten. Und dabei habe ich ein Stichwort gelesen, man konnte sogar oder musste ab und zu um seinen Tod würfeln. Was ist damit gemeint?
Ah ja, genau. Die Soldaten wurden schon wegen geringer Verstöße an den Galgen gebracht.
Mhm.
Ungehorsam, im Wachdienst eingeschlafen, Desertieren war natürlich, wurde ganz klar mit Todesstrafe geahndet. Meutereien waren sehr oft in den Armeen, sind sehr oft Meutereien aufgetaucht. Aus guten Gründen. Die Soldzahlungen waren extrem unpünktlich. Also in der Regel mussten die Söldner wirklich monatelang auf ihren Sold warten, wenn sie ihn überhaupt bekommen haben. Also war Meuterei, lag immer in der Luft. Und von den Offizieren, die Antwort darauf war natürlich Bestrafung.
Ja.
Jetzt stell dir vor, du hast eine Kompanie von Fußknechten, also nehmen wir Musketiere und Pikeniere, insgesamt 300 Mann. Das war so die Zollstärke damals für eine Fußtruppe, relativ groß. Meistens wurde diese Zahl nie erreicht, aber es war das, was man angestrebt hat. Wenn jetzt 300 Mann meutern und der Offizier will Strafe verhängen, will sie also hängen. Wenn er jetzt natürlich seine 300 Mann hängt,
dann steht er alleine
dann
da.
Dann muss er selbst an die Front gehen, vorne hingehen. Und also er braucht natürlich auch Soldaten. Und dann hat man sich wirklich dieses perfide Spiel ausgedacht. Es wird ein Teil der Meuterer bestraft, aber ein Teil nicht. Und dann hat man die Soldaten um ihr Leben würfeln lassen. Und es gibt viele Zeichnungen davon. Oft ist das dann auch so auf so einer Trommel. Trommel war immer dabei gewesen. Und die hat sich gut geeignet, um darauf zu würfeln. Also zwar, jetzt stell dir vor, Markus, du und ich, wir sind jetzt Söldner. Wir haben gemeutert und wir müssen uns damit anstellen, kommen an die Trommel hin, wir würfeln um unser Leben.
Ja.
Die niedrigste Zahl heißt Galgen und die höhere Zahl heißt, du kommst frei.
Ja. Mhm.
Und wenn jetzt der Offizier gesagt hat, nein, nur jeder Vierte wird gehängt, dann war das jetzt so, dass ich jetzt zum Beispiel gegen dich würfel. Ich verliere gegen dich, habe aber noch eine Chance, weil ich gegen den nächsten Verlierer würfeln muss. Und wer daraus wiederum verliert, der endet am Galgen. Das war also ein Abschreckungssymbol, es war ein Machtsymbol und es war eine Art Strafe, wo man halt gesagt hat, okay, ein Teil von euch wird jetzt hingerichtet und die anderen, die überleben, aber nehmt euch in Acht, das nächste Mal geht's
können die Würfel
weiter.
Anders fallen, ja?
Ja.
Ach, Wahnsinn.
Ja.
Also kreativ waren die Leute damals ja schon, aber auf eine ganz perfide Art und Weise, das ist ja wirklich irre. Und das in einer Zeit, in der sich ja insgesamt auch diese ganze Gesellschaft verändert hat. Also das 17. Jahrhundert war ja nicht nur eben durch das geprägt, was du gesagt hast, durch Seuchen, durch klimatische Veränderungen, Krieg. Insgesamt hat sich diese Zeit, stand die Zeit aber unter extremen Veränderungen.
Absolut, absolut. Und ich meine, die größte Veränderung wurde herbeigeführt durch den Glaubensbruch. Neue Konfession ist entstanden, der Protestantismus, der lutherische Glauben und übrigens auch noch eine Abspaltung davon, der Calvinismus. Das ist nochmal eine radikalere Gruppe von den noch radikaler wie die Lutheraner. Und sogar die Calvinisten und Lutheraner haben sich bekämpft, aber auch gegen die Katholiken. Also das Land ist wirklich zerrissen worden. Es musst du dir auch vorstellen, dass damals Glaube und Religion einen ganz anderen Stellenwert hatte als heutzutage. Du konntest nicht glauben, was du wolltest. Es gab schon 100 Jahre vorher ging das ja an und hat zu großen Unruhen geführt. Dann hat man im Jahr 1555 entschlossen, wir müssen irgendwie eine Regelung finden, hat dann in Augsburg den Augsburger Religionsfrieden beschlossen, der im Großen und Ganzen aussagt, der Landesherr bestimmt die Religion. Und die Untertanen müssen diese Religion annehmen. Also es konnte durchaus passieren, dass du als Untertan dann gesagt bekommen hast, okay, jetzt ab nächsten Monat bist du nicht mehr Protestant, dann bist du katholisch oder umgedreht. Also war wirklich eine irre Zeit gewesen. Und dieser Religionsfrieden war aber brüchig. Und die katholische Seite, die wollte ihre Macht zurückhaben. Es geht wieder mal um Macht. Dem katholischen Glauben, dem Papst und den Kardinälen, Bischöfen sind die Fälle davon geschwommen. Sie wollten natürlich wieder Macht zurückhaben. Und die Rekatholisierung hat eingesetzt. Das heißt, man hat versucht, wieder protestantische Gebiete zurückzugewinnen. Und Das führte dann letztendlich auch zum Ausbruch des Krieges. Aber jetzt Veränderungen in dieser Zeit, da war noch der Buchdruck. Gutenberg,
ja,
alle in der Schule gelernt.
Ja, genau.
Genau, also ist ja schon fast 200 Jahre vorher.
Eigentlich vorher schon
gewesen. Ja, deutlich früher erfunden worden. Aber hat sich wirklich erst so im 16., 17., vor allem 17. Jahrhundert durchgesetzt. Also es wurde massentauglich, und zwar mit den sogenannten Flugschriften. Das waren einfache Blätter gewesen, in der Regel auch mit Zeichnungen, Karikaturen versehen und mit Text. Die wurden dann gedruckt tausendfach oder zigtausendfach und natürlich an die Ortschaften, an die Städte verteilt. Meistens angeschlagen, zum Beispiel an Kirchentor oder an öffentlichen Plätzen, und dann vorgelesen, weil die meisten Menschen ja nicht lesen konnten damals. Und das war aber die Zeit, wo das erste Mal wirklich Massenmedien griffen.
Auch vielleicht Informationen einfach kamen. Bisher kannte man wahrscheinlich mehr Mundpropaganda oder, wie du gerade auch gesagt hast, die Kirche war natürlich auch eine Institution. Wenn man was erfahren wollte, dann musste man am Sonntag in die Kirche gehen oder überhaupt in den Gottesdienst gehen, weil da hat vorne einer was erzählt, was so in der Welt los ist und wie die Welt funktioniert. Das kann man, konnte man nicht einfach so, wie wir heute in Wikipedia nachlesen oder mal nachgoogeln.
Ganz genau. Und dazu kommt ja auch noch, dass die Bibel von den Christen oder Katholiken erstmal, die war in Latein geschrieben.
Ja.
Erst Luther fing an, die Bibel zu übersetzen ins Deutsche.
Ja.
Also das heißt, die Menschen, die vielleicht lesen konnten, Deutsch lesen konnten, hatten erstmal gar keinen Zugriff auf die Bibel, es sei denn, sie konnten Latein. Das konnten in der Regel nur die Kleriker. Und da war natürlich der Buchdruck eine tolle Sache, weil dann in Deutsch geschrieben wurde. Und wie du schon sagst, es wurden also Nachrichten, Informationen verteilt, aber wurde natürlich auch sehr schnell erkannt, dass man dieses Medium missbrauchen kann. Übrigens wie bei uns
jetzt. Wie jetzt,
Fake News oder in Social Media sind ja viele Dinge.
Ja.
Wir werden ja jetzt im 21. Jahrhundert, wir werden überschwemmt mit Informationen. Wir haben jetzt ein ganz anderes Problem. Wir müssen herausfiltern, was es war und was nicht. Und das gab es damals auch schon so ein bisschen. Damals war es aber auch so, das geschriebene Wort zählte.
Ja.
Man hat das einfach geglaubt.
Ja.
Und es wurde auch, der Gegner wurde diffamiert. Es wurde also auch viel Spott betrieben dabei, auch mit den Zeichnungen. Und war ein Mittel, ein Medienmittel, das wirklich immer mehr Gewalt bedeutete oder gewaltvoll war, und man konnte damit wirklich die Massen lenken.
Um jetzt dann auch so ein bisschen die Zeit noch besser zu verstehen, beziehungsweise dann auch, wenn wir gleich auf dein Buch kommen, auf deine Thriller-Serie, zu verstehen in den geografischen Zusammenhängen. Nimm uns vielleicht da vielleicht nochmal mit. Es gab ja nicht dieses Deutschland, wie wir es heute kennen, sondern wir waren ja geografisch das ein bisschen anders. Es gab damals dieses, haben wir auch in der Schule alle mal gelernt, Heilige Römische Reich deutscher Nationen.
Ja.
Und ja, nimm uns da mal hin mit, was ist das, in welche geografischen Lage befand man sich damals, wenn man jetzt hier, wir nehmen jetzt in Unterfranken war.
Also dieses Heilige Römische Reich deutscher Nationen, das war jetzt kein Staat oder Nationalstaat, wie wir das heute kennen. Es war einfach ein Zusammenschluss einer Menge kleiner Territorien. Also es war ein Flickenteppich. Da waren Fürstentümer, Bistümer, Reichsstädte, Herzogtümer, freie Städte, Abteien, kleine Grafschaften. Und die waren alle zusammengefasst, und das Reich war riesig. Es reichte vom Mittelmeer bis zur Ostsee hoch. Also Venedig gehörte beispielsweise dazu. Die Lombardei, Südtirol. Dann im Osten davon Kroatien, Slowenien. Auf der Westseite Teile von Frankreich, die Provence, Savoyen, Elsass, Lothringen, Burgund. Dann Österreich komplett, Deutschland, wie wir es jetzt kennen, war dabei gewesen. Dann die Benelux-Länder, also Belgien, Niederlande, Luxemburg, und reichte eben dann bis hoch an die Ostsee, und Teile Polens auch noch dazu und Tschechien, damals Böhmen und Mähren. Und es war also ein riesiges Reich, es waren über 300 einzelne Territorien und die wurden von einem Kaiser regiert. Aber der Kaiser war schwach. Das ist einer der Gründe, warum es so viele Unruhen gab. Und es gab kein einheitliches Währungssystem, es gab kein einheitliches Maßsystem. Es gab sogar zwei unterschiedliche Datums, über 300 Jahre lang. Das ist, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. Nee. Ja. Also damals gab es den julianischen Kalender. Mhm. Julianisch, weil von Julius Caesar 1600 Jahre früher eingeführt. Mhm. Und dieser Kalender war schon okay, hatte aber einen kleinen Nachteil. Er war jedes Jahr 11 Minuten zu lang.
Zu lang? Okay.
Ja, ja. Und das hat man festgestellt und das war aber dann ein Problem, denn es gab sehr viele Feiertage. Es gab Feiertage, die am Kalender angehängt waren. Mhm. Es gab Feiertage, da muss man eben auf die Jahreszeit auch so achten, Erntedankfest, solche Dinge. Und dann hat ein kluger Papst, der Papst Gregor der 13., wenn ich mich nicht täusche, der hat den gregorianischen Kalender eingeführt, der diesen 11-Minuten-Fehler korrigiert hat. Mhm. Eine gute Sache. Aber die Protestanten haben gesagt, nein, das kommt vom Papst und den Papst lehnen wir ab. Und so war das also wirklich. Also für 300 Jahre gab es zwei Datums. Und damals im frühen 17. Jahrhundert hat der Unterschied 10 Tage betragen.
Boah.
Also der Prager Fenstersturz,
ja.
23. Mai 1618, das ist das gregorianische Datum. Mhm. Das julianische Datum wäre der 13. Mai 1618 gewesen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man Geschichtsbücher liest. Wenn dann oft nicht die Datumsquelle angegeben ist, weiß man nicht exakt, okay, war es jetzt julianisch oder gregorianisch? Spielt jetzt in der Regel auch keine Rolle. Aber damals war das natürlich ein Problem. Und man hat dann oft wenn Briefverkehr geführt wurde, hat man oft auch dazu geschrieben, alt oder neu, alt-julianisch, neu eben gregorianisch.
Wahnsinn, okay. Ja, cool, jetzt haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr guten Einblick schon mal in die damalige Zeit und in die, ja, können uns das ganz gut vorstellen oder greifen, wie man damals gelebt hat und was da so alles passiert ist. Lass uns mal auf dein Buch kommen, beziehungsweise auf deine Serie. Es wird ja eine Thriller-Serie, du hast gesagt, dass allein die Zeit gibt eigentlich fast nur einen Thriller her, ne?
Ja. Also, genau, und obendrauf als Bonus gibt's dann noch meine Fantasie.
Genau, und da gibt's noch deine. Genau, das haben wir ja auch so im Untertitel quasi geschrieben, die Fakten und dann noch deine Fiktion dazu. Mhm. Um was geht's in deiner Serie?
Also ganz grob gesagt, es geht um Gerechtigkeit, es geht ums Überleben, um Veränderung und es geht um Rache. Mhm. Und die Geschichte zeigt, wie aus Schwäche Stärke wird. Und es geht auch um die Frage, wie man Mensch bleibt in einer unmenschlichen Zeit.
Mhm. Okay.
Und es gibt da meine drei Hauptfiguren, Jakob, Anna und Gorg. Gorg kommt allerdings erst im Kapitel 2 ins Spiel. Und sie haben alle ein ähnliches Schicksal. Ihre Eltern sind Opfer des Krieges. Mhm. Und Jakob ist 17 Jahre alt, wenn die Geschichte anfängt, im Jahr 1618, wächst hier in einem Dorf hier in der Nähe von Bad Kissingen auf und er ist schwach und er ist feige.
Aha.
Er wird oft von den anderen Dorfjungs vermöbelt und er ist aber klug.
Okay.
Er kann lesen und schreiben und er wird vom Dorfpfarrer gefördert und er will Priester werden. Darin sieht er seine Berufung, weil er dann lernen kann, er kann andere Sprachen lernen und er hofft, dass er dadurch reisen kann.
Mhm.
Und dann passiert aber ein tragischer Vorfall, in dem seine Eltern ums Leben kommen und Jakob fast auch. Und er hat nur eine Chance zu überleben, wenn er sich einfach anpasst und wenn er stark wird. Und man erlebt in Band 1 diesen Wandel von Schwäche, von Feigheit, von Unterwürfigkeit zu Auflehnung, zu Trotz und dann letztendlich sogar zur Rache. Und dann ist da Anna ist eine andere Frau als, sie ist anders als andere Frauen ihrer Zeit. Ihre Mutter auch. Ihre Mutter ist Hebamme, Anna ist Hebammenschülerin. Und sie sind beide Frauen, die selbstbewusst sind, stark sind, ihre eigene Meinung haben, sie auch auflehnen, trotzig sind. Und das kommt in der damaligen Zeit ganz schlecht an. Und so kommt es auch dazu, dass Hannas Mutter als Hexe verurteilt und verbrannt wird. Und Anna schwebt in Lebensgefahr, denn auch sie ist im Visier des Hexenjägers geraten. Und sie ist in Pilsen, lebt sie damals, oder ist sie aus Hanau, ist sie geflohen mit ihrer Mutter und vorher den Hexen eben, Hexenverfolgern. Und in Pilsen holt sie eben dieser oder ein anderer Hexenverfolger eben wieder ein. Und Anna wird misshandelt und missbraucht und in einer Stadt, die voll von Soldaten ist, mit einem Priester, der hinter ihr her ist, sind ihre Überlebenschancen wirklich schlecht. Und dann trifft sie auf Jakob. Und die beiden erkennen, dass sie gemeinsam viel besser überleben können.
Okay.
Die bauen sich gemeinsam gegenseitig auf. Und Anna ist, sie ist sehr mutig. Und forsch und hat sehr klare Gedanken. Sie ist sehr klug.
Also Ergänzung zu Jakob.
Absolute Ergänzung zu Jakob. Und dann bauen sie sich gegenseitig dadurch tatsächlich auf und sie werden Team, würde man heute sagen. Sie entwickeln sich zu einem unschlagbaren Team. Dann kommt natürlich dann später noch Gorg mit dazu in Band 2. Und man kann also in Band 1 wirklich sehr schön die Veränderung sehen, vor allem von Jakob. Wie quasi aus der Schwäche wirklich ein junger Mann wird, der den ganzen Widrigkeiten die Stirn bietet. Und ich verwebe historische Wirklichkeiten mit meiner Fantasie. Und das ist so eng, dass die Grenzen verschwimmen und für dich als Leser manchmal gar nicht zu erkennen sind.
Okay. Ja, hört sich nach einer wahren Heldengeschichte oder Heldinnengeschichte an. Zwei Helden. Ich bin da schon ganz, ganz gespannt auf die, auf die ganze Geschichte dann.
Gut.
Du hast auch gesagt, du willst auch die Menschen mit deinen Geschichten, mit deinen Thrillern ja erreichen. Was meinst du damit? Was möchtest du bei ihnen auslösen? Bei den Lesern?
Ja, genau. Also, natürlich möchte ich mit meinen Geschichten unterhalten. Ich möchte fesseln und mitreisen mit dramatischen Wendungen und mit echten Figuren, möchte ich noch dazu sagen. Also ich baue viele historische Figuren in meinen Roman mit ein, vermische die mit meinen fiktiven Figuren. Ich möchte mit emotionaler Tiefe mitreisen. Doch ich möchte auch für dich als Leser ein Tor öffnen in eine unglaubliche, in eine fantastische Welt. Und ich möchte dir auch zeigen, wie mit Willenskraft eine Niederlage in einem Sieg verwandelt werden kann. Wie aus Angst Mut wird, wie aus Ohnmacht Widerstand wird und aus Worten eine Waffe, die Tausende töten kann.
Also tatsächlich eine Motivationsgeschichte, wo man sich reinhängen kann. Ich meine, ich habe ja schon Werke von dir gelesen auch. Bist ein fantastischer Schriftsteller, also ich bin wirklich gespannt. Das erste Buch hat mich damals schon total gefesselt. Jetzt hast du deinen Klappentext mitgebracht und jetzt haben wir gerade so ein bisschen über das Buch gesprochen und du hast mir erlaubt, den Klappentext kurz vorzulesen. Dann hat man schon mal so einen kleinen Einblick, so einen kleinen Teaser, bevor wir uns dann nochmal so dem 30-jährigen Krieg dann widmen.
Ja, ich freue mich.
Rennt, schrie sie. Es war zu spät. Wie eine Horde entfesselter Bestien kamen die Fremden angestürmt. Herbst 1618, Bistum Würzburg. Der 30-jährige Krieg ist erwacht. Nach einem brutalen Überfall verschleppen Söldner den jungen Priesteranwärter Jakob Wolfen nach Böhmen. In der Armee von General Mansfeld wird er zum Schanzdienst gezwungen. Knapp dem Tod entkommen, erkennt Jakob seine göttliche Aufgabe. Er muss seine Familie rächen und den skrupellosen Leutnant Heinrich von Hohenfels mitsamt seinen blutrünstigen Schergen töten. Eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Doch die junge Anna Dillenberger, die sich mit Heilkunst auskennt, unterstützt ihn mit scharfem Verstand und unerschrockenem Mut. Dürfen Anna und Jakob Todsünden begehen, um die finstersten Mächte zu bezwingen? Je genauer du hinschaust, desto weniger siehst du. Dich zu töten wäre ein Kinderspiel gewesen. So viel zum Klappentext. Ja. Ist schon mal sehr vielversprechend, wie ich finde.
Vielen Dank.
Haben wir gemerkt, im ersten Teil quasi, du bist da voll in dem Thema drinnen. Du hast gesagt, du hast da auch schon seit 10 Jahren fasziniert dich das. Wie bist du jetzt von der Recherche hervorgegangen? Wie hast du recherchiert?
Angefangen habe ich mit Fachbüchern. Mhm. Und also Biografien von Wallenstein, Koloman beispielsweise, Mansfeld, dann auch Kriegskunst von Wallhausen etwa, viele Bücher, wissenschaftliche Arbeiten oder historische Werke von Gindelli, Reuss, Weigel. Das waren so in den letzten Jahrhundert so Autoren, die das aufgearbeitet haben. Der Stoß der Bücher, der dürfte mich inzwischen bei weitem überragen.
Okay.
Anja wird manchmal wahnsinnig, weil die ganze Wohnung voller Bücher liegt.
Ja.
Und dann wissenschaftliche Arbeit natürlich auch, zum Beispiel aus dem österreichischen Staatsarchiv von Wien, München, Innsbruck, aus Berlin auch. Mhm. Dann Simplicissimus, der abenteuerliche Simplicissimus, das unglaublich das war also wirklich hart zu lesen, weil es in der damaligen Sprache, Grammatik auch noch geschrieben war, also wirklich schon schmerzhaft. Dann Hexenhammer, Heinrich Kramer war ja also ein Mönch, ein Dominikaner-Mönch, der den Hexenhammer geschrieben hat. Google natürlich hat mir gut geholfen, aber die Recherchemethode, die mir am meisten Spaß macht und mir auch wirklich sehr viel bringt, ist meine Mitgliedschaft in einem Reenactment-Verein, also ein historischer Verein, das Regiment Johann Wolf, in der Nähe von Aschaffenburg angesiedelt. Ja. Und dieser Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Zeit, 30-jährigen Krieg im frühen 17. Jahrhundert, möglichst authentisch, möglichst originalgetreu nachzuleben. Mhm. Also nicht nur das Soldatenwesen, sondern auch das allgemeine Leben. Und ich bin einfach begeistert davon. Es geht wirklich um Essen, Kleidung, Hygiene, natürlich auch um Waffen, um Taktik, wie man gelebt hat, wie man transportiert hat. Mir wird immer mehr bewusst, wie mühselig das Leben damals war. Es gab ja keinen Strom, es gab kein fließend Wasser und es war wirklich, es gab keine Plastikflasche, wo du dein Wasser reintun konntest. Und da bietet mir wirklich dieser Verein extrem viel Recherchemasse. Mhm. Und ich bin jetzt auch dabei, habe jetzt vor kurzem meine erste Schlacht mitgemacht. Also es werden Schlachten nachgestellt. Das war in Heiligerlee in Holland. Mhm. Als Musketier bin ich aufgetreten. Also seit kurzem habe ich jetzt auch die Erlaubnis, dass ich mit Schwarzpulver eben umgehen darf, damit ich die Muskete bedienen darf. Und das war aufregend. Das war unglaublich. Also es wurde diese Szene nachgestellt, damals haben Holländer gegen Spanier gekämpft, die Holländer haben gewonnen. Also es gab sowas wie eine ganz grobe Choreografie und das Schlachtresultat am Ende, also die Holländer haben gewonnen, das war dann auch klar. Aber ansonsten war das chaotisch und es hat eine unglaubliche Eigendynamik entwickelt und ich kann mir jetzt vorstellen, wie das damals im 30-jährigen Krieg für einen Musketier war.
Ja.
Da muss es ja noch viel chaotischer gewesen sein, denn wir haben ja nicht scharf geschossen.
Ja.
Wir haben zwar mit Schwarzpulver geschossen, aber es war ja nichts drin in dem Lauf. Also es konnte niemand verletzt werden. Aber es waren auch Pferde dabei, 2 Reiter sind abgeworfen worden. Einer meiner Kollegen, der war keine 10 Meter neben mir, ein Belgier, dem ist seine Pulverflasche explodiert. Er hat sich die Hand verbrannt, zum Glück nicht schlimm. Mich hat ein Pferd fast umgerissen oder umgeritten. Also das war schon wirklich spannend und aufregend. Und wenn du dir jetzt noch vorstellst, die Kugeln pfeifen um dich rum, die Kollegen rechts und neben, rechts und links von dir fallen um, werden getroffen, verletzt oder getötet. Und da ging ja der Pulsschlag auf 180 hoch, Adrenalin pur. Und ich war so beeindruckt von dieser Schlachtszene, dass ich mich entschlossen habe, in Band 2 eine eine Szene einzubauen, in der einer meiner Protagonisten in der Schlacht am Weißen Berg, das war im November 1620, als Musketier eben dann daran teilnimmt. Mhm. Und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die lasse ich damit einfließen. Weißt du, der Pulvergeruch, der dann ätzt in den Augen und im Hals, die Sicht ist beeinträchtigt von dem Pulverqualm eben. Du hörst die Kommandos deines Offiziers nicht mehr oder er ist verletzt oder tot. Mhm. Wer ist denn der Nächste, der übernehmen muss? Und dann stehst du da, weißt nicht mehr, was du tun musst, musst aber weiter marschieren. Dann musst du deine Muskete laden, aber das kannst du nicht im Liegen machen, du musst stehen dabei. Mhm. Das heißt, du bist ein perfektes Ziel für den Gegner. Und dann kommen dann die Pikeniere, die feindlichen an, stehen da direkt vor dir mit ihren langen Piken und gehen auf dich los. Und das haben wir alles in der Schlacht so wirklich andeutungsweise erlebt. Und das setze ich jetzt eben um, und um eben dann den Leser hautnah mit da reinzuziehen, dass man wirklich miterlebt, wie das damals gewesen ist.
Cool.
Und deswegen ist eben dieses Regiment Johann Wolff so wertvoll für mich. Mhm.
Ja, du hast ja auch zwei Requisiten heute auch mitgebracht.
Ja.
Einen Helm und einen Hut.
Genau.
Und die werden wir auch nachher mal probieren, beziehungsweise auch mal ein Foto damit machen. Und dann können die Hörer das auch gerne sich mal anschauen. Also originalgetreu liegen die zwei Sachen da drüben. Und allein wenn man den Helm, ich hatte ihn ja vorhin schon mal angehoben, wenn man sich vorstellt, was die alles mitgeschleppt haben und das über Tage, Wochen, Monate. Ich meine, wenn ihr habt das jetzt mal einen Tag lang, zwei Tage, eine Woche vielleicht nachgestellt, und man kann dann aber trotzdem irgendwann wieder nach Hause duschen, unterfließt warmem Wasser. Und die sind aber in ihrer Uniform wahrscheinlich mehrere Jahre damit unterwegs gewesen.
Genau, Hygiene ist ein Riesenthema gewesen damals. Der Helm übrigens wiegt 1,8 Kilo. Hm. Also das ist wirklich schwer. Und den Hut, den ich hier habe, den habe ich in der Schlacht Heiligerlee, habe ich den auch aufgehabt.
Gibt es ein schönes Bild von dir, ja.
Genau. Ja. Und wenn du den genau ansiehst, dann siehst du eine ganze Menge kleiner Brandflecken drin.
Mhm.
Also wir haben ja eine brennende Lunte gehabt. Ja. Und da sind wirklich die Funken geflogen. Das war mir da gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe mir zwar die Finger verbrannt, aber in dem Gefechtsmodus, in dem man dann da wirklich war, da hat man das einfach ignoriert. Und bei mir haben also drei Lunden dann am Schluss gebrannt, obwohl ich nur eine angezündet habe. Ich weiß heute noch nicht, wie das passieren konnte. Aber da fliegen einfach auch Funken unkontrolliert. Und das ist schon eine heikle Sache. Und war sehr spannend.
Ja, jetzt haben wir auch im ersten Teil schon immer mal so ein bisschen Parallelen ja gezogen. Wir hatten es vorhin auch über Fake News, über Flugblätter, über Sachen. Jetzt, wenn du das dein ganzes Buch und diese Zeit nochmal drüber nachdenkst, wie, du hast ja gesagt, du willst die Leute auch erreichen, siehst du da durchaus noch mehr Parallelen zu unserer heutigen Welt?
Leider.
Okay.
Tatsächlich leider. Und zwar sind die Scheiterhaufen verglüht.
Mhm.
Es gibt keine Folterkammer mehr, kein Galgenbaum.
Mhm.
Die Seuchen kennen wir kaum noch. Es gibt keine Hungersnot mehr. Doch eine Seuche wütet immer noch unter uns. Eine Seuche, die gibt es, seit es die Menschheit gibt, und eine Seuche, die unzählige Menschenopfer bisher gefordert hat. Und diese Seuche sehe ich auch heute bei uns. Der Name der Seuche: Gier. Es ist die Gier nach Macht, es ist die Gier nach Reichtum, die Gier nach Land, die Gier nach Ressourcen. Und wie bei jeder Seuche erkennt man auch das Gesicht der Seuche. Du siehst es nicht nur an zerstörten Ländern oder an den Friedhöfen. Du siehst es auch in den Gesichtern der Menschen, wenn du genau hinschaust, wenn du genau hinhörst. Und damals haben sich diese Menschen oft in einer Klerikerkutte versteckt. Also ich nenne diese Menschen, die von dieser Seuche befallen sind, ich nenne sie Monster. Und diese Monster steckten damals in einer Klerikerkutte oder in einem Adelsgewand. Heute findest du diese Monster in einem politischen Amt oder im Büro einer Lobbyistengruppe. Heute verstecken sich die Monster hinter klugen oder scheinbar klugen Worten und hohlen Phrasen. und leeren Versprechungen. Und es geht immer wieder um dasselbe. Es geht um Propaganda, es geht darum, Kontrolle zu bekommen, Ausbeutung, Herrschaft und Macht. Mhm. Und wenn du diese Monster erkennen willst, dann musst du nur fragen, wer profitiert denn zum Beispiel vom Ukraine-Krieg? Mhm. Und dann kommst du schon der Sache auf die Spur. Und leider, so wie damals, haben wir noch viel ausgeprägter heutzutage die Fake News. Mhm. Wir haben auch eine nicht freie Presse, zumindest zu großen Teilen nicht freie Presse. Und es wird einfach die Macht missbraucht.
Ja, in vielen Bereichen. Du hast auch da eine Kurzgeschichte drüber geschrieben, die ich auch sehr spannend finde. Man findet die übrigens alle bei dir auf der Homepage, deine Kurzgeschichten. Die kann man da lesen. Magst du uns erzählen, wie die heißt und was es ganz kurz geht?
Genau, da geht es um einen Lobbyisten, einen amerikanischen Lobbyisten. Mhm. Die Geschichte heißt Der Puppenspieler. Mhm. Die habe ich schon 2014 geschrieben, als ich da gesehen habe, es war so arabischer Frühling, das war die Zeit, die NATO-Osterweiterung. Mhm. Das hat mich sehr geärgert, warum das überhaupt gemacht wurde. Und bin dann da eingetaucht in das Thema und bin dann auf den Lobbyismus eben gestoßen, der die Politik regiert. Also das ist meine Meinung, dass nicht die Politiker uns regieren, sondern die Lobbyisten. Und das hat meine Recherche damals eben ergeben. Und ich war so wütend. Ich habe gesagt, okay, dann muss ich da einfach meinen Frust in einer erfundenen Geschichte hinausschreiben. Das ist eine Geschichte eben über Lobbyismus, die ein dramatisches Ende nimmt.
Ja.
Und parallel in Amerika spielt und bei uns hier in Deutschland.
Genau. Und passenderweise, beziehungsweise erschreckenderweise, wenn du sie 2014 geschrieben hast, jetzt aktueller ist denn je. Also ich kann sie jedem nur ans Herz legen, da mal reinzugucken. Ja, ein wundervoller Einblick für die erste Folge. Wir haben noch gemeinsam viel vor. Du hast du hast uns jetzt schon mal so einen leichten Einblick gegeben und wir tauchen da die nächsten Folgen noch ein bisschen tiefer ab. Ich will da gar nicht so viel verraten und damit würden wir dann auch auf die nächste Folge schon hinweisen. Und da kommen wir zu einem ganz speziellen Teil, der schon ein bisschen früher begann als das, was du, wo dein Buch beginnt. Nämlich, es gab einen Mann, der auf einen Missstand in der Kirche hinwies. Er wollte keine Spaltung, keine Revolution und Krieg erst recht nicht. Doch seine Worte waren wie ein Funken, der auf trockenes Stroh fiel und einen Flächenbrand verursachte. Und 100 Jahre später stand Europa in Flammen. Und vielleicht kann sich der eine oder andere schon denken, um was es geht. Ich sag an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank, Matthias, für das Gespräch. War ein cooler Einblick. Und wir schauen uns jetzt noch ein bisschen Hut und Helm an, fachsimpeln noch ein bisschen und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Einen Hinweis wolltest du noch geben, du liest nämlich demnächst schon mal ein paar Zeilen aus deinem Buch. Wann und wo kann man dich hören und sehen?
Genau, das ist am 4. Juli hier in Bad Kissingen, in der Salinenstraße 8, wenn ich mich nicht täusche, Reservoir.
Im Reservoir, ja.
Du kennst das?
Genau.
Ja, ich kenne das noch nicht.
Ist hier gerade vis-à-vis, wir können es fast vom Fenster aus sehen.
Ah, sehr gut. Und das sind wir 6 Autoren. Ich bin dazu eingeladen worden, habe auch gesagt, es ist noch nicht veröffentlicht. Mhm. Aber man hat gesagt, das ist in Ordnung, daraus vorlesen, das reicht schon. Und da freue ich mich darauf. Es ist eine Premiere.
Ja.
Es ist das erste Mal, dass ich öffentlich aus meiner Geschichte, aus Band 1 vorlese. Und es ist so ein Leseabend, eine Lesenacht. Und ich bin schon sehr gespannt darauf.
Also, 4. Juli, Bad Kissingen. Ja, ich sag danke nochmal und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, bleibt gespannt und bleibt neugierig. Bis bald.
Vielen Dank, Markus.